Das Thema oder die Themenreihe ist Intimität mit Jesus. Und ich muss gleich vorausschicken, das ist nicht mein Thema. Das kann viele Gründe haben. Ich habe auch schon damals, wo ich mich bekehrt habe oder relativ kurz danach, immer wieder kämpft mit dem, dass die Christen so selbstverständlich von dieser persönlichen Beziehung mit Jesus reden. Ich habe mich gefragt, von was reden die eigentlich? Oder ihr kennt sicher das, oder manche kennen das noch. Also die junge Generation nicht mehr, aber da gibt es einen ganz bekannten amerikanischen Sänger, den liebe ich heiß, also mir taugt der eigentlich. Carmen heißt der, das ist ein Showman, so ein Italo-Amerikaner, ein Schönling und enorm erfolgreich in Amerika und ein wirklich guter, gesalbter Mann. Also in unserem Kontext sagt man gesalbt, also jemand, der wirklich was von Jesus zum Weitergeben hat. Aber der hat ein paar Lieder, speziell eins, das heißt, I feel Jesus. I feel Jesus. Das ist ein Lied, da kriegelt es mir die Fußnägel auf. Ich feel nämlich die meiste Zeit gar nichts. Und der singt, I feel Jesus. Warum ich das erwähne? Das finden manche lustig, das finde ich schön. Warum ich das erwähne? Weil ich und das ist wahrscheinlich entspricht meiner Begabung, dass ich als Lehrer sehr genau nachfrage. Das ist also, glaube ich, eine Hauptbegabung oder eine Stärke von mir, die Gott mir gegeben hat, dass ich schon vor meiner Bekehrung gehabt habe, dass mir die Bibel ist mir zugeflogen. Ich liebe dieses Wort hier. Und ich bin sehr scharf mit meinem Blick auf das, was einfach christliche Traditionen sind, wo man aufschnappt und in die Bibel hineinträgt. Und eine solche Sache ist irgendwo diese persönliche Beziehung mit Jesus. Es gibt so Dinge, die irgendwann ein Christ als hilfreich empfunden hat und das haben andere gut gefunden und dann hat man dieses System übernommen, ohne zu hinterfragen, was eigentlich wirklich im Wort Gottes drinsteht. Ich nehme nur ein Beispiel, das für uns evangelikale Christen sehr geläufig ist, dieses sogenannte Übergabegebet. Also ich habe das schon öfters erwähnt, also das ist das, wenn evangelisiert wird, von Jesus weitererzählt wird und dann, wenn man Menschen zu Jesus führen möchte, dann sagt man, bet dieses Gebet und dann bist du Christ. Es ist nicht schlecht, natürlich nicht, Gott gebraucht es. Interessant ist nur, dass es in der ganzen Bibel kein Übergabegebet gibt. Sehr spannend. Und das mit dieser Beziehung zu Jesus oder diese intime Beziehung, es geht ja um Intimität, ist eine spannende Sache. Ich habe trotzdem selbstverständlich etwas mitgebracht, das euch für euch hoffentlich oder für mich hilfreich ist, sonst würde ich nicht dastehen. Ich warne nur vor, ich werde so ein bisschen ein Sprungbrett-Predigt machen. Aber so, dass es ihr nicht merkt. Also über das Thema an sich kann dann jemand reden, dem das seine Stärke ist, aber ich werde euch ein bisschen was anderes bringen. Aber ich möchte euch nur sensibilisieren dafür, dass gewisse Themen einfach vorgegeben werden und man ein gewisses Bild hat und dem dann nachläuft. Statt dass wir ganz unvoreingenommen dieses Wort hernehmen, das haben wir gekriegt, das zu lesen und auf den Heiligen Geist und auf Gott zu horchen, was das jetzt mit mir macht und was da mir gesagt wird, was ich tun soll. Ich habe genauer reingeforscht, also diese Geschichte, dass Jesus uns einlädt, eine Beziehung mit ihm zu leben, kommt außerhalb vom Johannesevangelium oder vom Johannes fast überhaupt nicht vor. Paulus schreibt einmal, die Gnade von Jesus soll mit uns sein, die Gemeinschaft mit Gott soll mit uns, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes soll mit uns sein und die Wahrheit, die Liebe Gottes, glaube ich. Peinlich, 2. Korinther 13,13 ist es. Bitte? Da darfst du dann predigen, voll cool. Johannes dann sehr wohl mit diesem Weinstock und die Reben, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben und diese Nähe jetzt haben. Interessant ist trotzdem für mich zu sehen, dass man aus einer relativ kleinen Geschichte dann eben ein ganzes System draus macht und sich draufsetzt. Es hat eine Gefahr, also nur eine Geschichte, mit dem ich muss Jesus fühlen. Das Problem ist, oder das, was grundsätzlich dahinter steht, worauf baue ich meinen Glauben? Wenn ich auf das meinen Glauben stelle, ich habe nur dann eine persönliche Beziehung mit Jesus, wenn ich das fühle, dann ist die Gefahr ganz groß, ja, heute fühle ich sehr stark, dann bin ich ganz toll unterwegs mit Jesus, morgen fühle ich Jesus schon nicht mehr so viel und übermorgen fühle ich gar nichts mehr und dann ist mein Glauben futsch. Und es gibt ganze Glaubensströmungen in der Kirchengeschichte, die sich eben auf ganz bestimmte Sachen gestürzt haben, irgendwelche Glaubenserlebnisse zu machen, um dann sagen zu können, und jetzt fühle ich mich Jesus nahe und verlieren das Ziel völlig aus den Augen. So weit, dass sie also schon sehr nahe an den Rand einer Irrlehre entlang schrammen, weil ich nur ganz was Bestimmtes suche. Und mein Punkt ist, nein, ich möchte ganz, ganz nah an dem sein, was Jesus sagt. Und da gibt es wahrscheinlich verschiedene Phasen, verschiedene Dinge, was Jesus spricht, was für mich entscheidend ist. Und mein Punkt, was mir leichter fällt, und wie gesagt, das ist vielleicht die Geschichte, dass es nicht ganz so meins ist, vielleicht schenkt Jesus das noch. Ich weiß noch sehr gut, also wird auf das kommen, wo ich so etwas wie diese Nähe zu Jesus empfunden habe. Aber das, was ich lese, was Jesus uns sehr, sehr wohl, sehr oft auffordert, also das, was Jesus selbst spricht, wo Jesus selbst einlädt, er sagt eigentlich selten, habt Gemeinschaft mit mir. Er hat mit Gemeinschaft gelebt mit seinen Jüngern. Aber was er sehr wohl immer wieder aufruft, ist, folgt mir nach. Das sagt Jesus sehr wohl. Das ist eine Herausforderung. Aha, Jesus sagt, folgt mir nach. Das Zweite, was Jesus seine Leute oder die, wenn er mit Menschen Umgang gehabt hat, tut Buße, kehrt um. Das hat Jesus sehr wohl immer wieder aufgefordert. Nachfolgen, Buße tun. Jesus fordert uns auf, seinen Heiligen Geist zu empfangen. Und das habe ich dann verstanden. Ich meine, wer jemals beim Alpha-Wochenende dabei war, der kennt mein Bild und der weiß, und dann ist es sonnenklar aus diesem Bild heraus, das Gott mir mal geschenkt hat, prophetisch geschenkt hat, dass wenn wir von Gemeinschaft mit Jesus reden, Jesus eigentlich vom Heiligen Geist gesprochen hat. Weil Jesus sitzt im Himmel. Er ist zu Rechten des Vaters, er ist nicht mehr auf der Welt. Und er schickt den Heiligen Geist und der wohnt in uns, der soll uns erfüllen. Und mit ihm kann ich sehr wohl Gemeinschaft haben, Nähe haben. Das ist eine spannende Sache. Ich habe damals diese Geistestaufe sehr stark erlebt, in sehr real erlebt. Gott hat mir damals eben dieses Sprachengebet geschenkt. Ich vermute, dass das etwas auslösen kann, wie Nähe oder Intimität mit Jesus. Aber ich habe immer ein Problem gehabt, weil ich das nicht so gespürt. Vielleicht ist es mein Problem. Also das könnt ihr besser machen oder mir was beibringen. Ich weiß, dass das eine biblische Sache ist. Jesus fordert uns auf, den Heiligen Geist zu empfangen. Und so Nähe zu erleben oder Gemeinschaft zu erleben. Aber mein Punkt ist folgender, dass ich sehr viel spannender empfinde, zu sagen, okay, ich muss mich nicht auf irgendetwas versteifen, was jetzt nicht da ist oder nicht da ist, sondern ganz schlicht und einfach diesem Wort zu vertrauen und das umzusetzen, was du drinst, egal wie ich mich fühle. Egal wie es mir geht. Der Paulus schreibt zwar, wir sind berufen zur Gemeinschaft mit Gott, aber sein Hauptfokus ist nicht, wie soll ich sagen, Lobpreislieder zu singen, zu spielen, man, der hat sowieso immer gesungen, sondern sein Ziel, sein Fokus war anderer. Er wollte das umsetzen, was Jesus ihm auftragen hat. Und sein Befehl oder sein Auftrag war, erzähl anderen Menschen von Jesus weiter und dann wirst du schon alles andere erleben. Und er war zufrieden mit viel, er war zufrieden mit wenig. Er hat manchmal die Nähe von Jesus empfunden, manchmal hat er sie nicht empfunden. Manchmal war er ganz weit weg. Einmal war er down, einmal war er up, einmal war er reich, einmal war er arm. Es ist völlig wurscht gewesen. Sein Hauptaugenmerk war, ich folge Jesus nach, bis zu dem Augenblick, wo ich nicht mehr kann. Und egal, ob ich jetzt Jesus gespüre oder nicht gespüre. Weil mein Punkt ist, wenn ich warten würde, bis ich Jesus so spüre, wie es andere beschreiben, dass sie das merken oder diese Nähe, ich weiß nicht, dann würde ich glaube ich noch lang warten. Und das ist glaube ich nicht der Punkt, was Jesus sagt. Jesus lädt mich ein, ihm nachzufolgen. Jesus lädt mich ein, Buße zu tun. Jesus lädt mich ein, das sind alles Aussagen, wo Jesus ganz konkret an mich gestellt hat. Jesus fordert mich auf, seinen Heiligen Geist zu empfangen. Und jetzt kommt eine Geschichte, das so ein bisschen das Sprungbrett ist, das sehr nahe, glaube ich, am Thema dran ist und das ich euch mitgeben möchte als Einladung. Jesus fordert sehr konkret und sehr direkt auf. Und das ist etwas, das er wiederholt aus dem Alten Testament, das seit Jahrtausenden eigentlich als Einladung, als Forderung Gottes dasteht. Und Jesus wiederholt das. Die Pharisäer kommen zu ihm und fragen ihn: Jesus, jetzt sag uns, was ist jetzt wirklich das Höchste, was wir tun sollen in unserem Leben? Was ist das höchste Gebot? Was sollen wir tun? Und da hätte Jesus jetzt viel sagen können, nicht? Also jetzt nach dem Empfinden, nur dass ihr nachspürt, also wo ich da so unterwegs bin, jetzt hätte er sagen können: Ihr müsst mich spüren, ihr müsst mir nahe sein oder was und was. Nein, Jesus sagt: Du sollst Gott lieben. Ich darf Gott lieben. Mit allem, was ich bin, mit dem ganzen Herzen, das ist das Erste, mit dem ganzen Herzen, mit meiner ganzen Seele, mit allem, was mich als Mensch ausmacht und mit meinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Und das andere ist genauso wichtig, sagt Jesus: Du sollst den Nächsten lieben. Den Nächsten, die ganz nah bei mir sind. Johannes sagt: Wie kannst du Gott lieben, wenn du schlecht redst oder wenn du deinen Nächsten nicht liebst? Also der Johannes, der Jesus am nächsten war, das fordert Jesus uns auf. Liebe Gott. Und meine Einladung an euch, und ich habe da ein Buch, das ist mir sofort eingefallen zu diesem Thema, ich habe das mal geschenkt gekriegt von so einer ganz lieben Christin, die auch viel Auf und Abs erlebt hat und die so eine geistliche Mama für die Tabea geworden ist, in Wien, ein ehemaliges Hauskreismitglied und die sehr viel auch finstere Zeiten erlebt hat, 9 Wege Gott zu lieben. Das hat sie sehr freigesetzt. 9 Wege Gott zu lieben. Es erinnert so ein bisschen an den Christian Schwarz mit seinen 9 Wege oder die Spiritualitätsformen. Macht nichts, aber das sind 9 Wege Gott zu lieben. Und die Einladung ist, und das ist was sehr befreiend ist, dass er sagt: So unterschiedlich wie wir Menschen gemacht sind, so unterschiedlich sind unsere Wege, unsere Möglichkeiten, Gott zu lieben. Das Gebot steht immer. Ob ich Gott noch nicht kenne, noch nicht Christ bin, der Schöpfer, der mich gemacht hat, stellt diesen Anspruch an jeden Menschen, ob er Buddhist oder Hinduist oder Muslim oder atheistischer Christ oder Taufschein Christ ist, was auch immer, oder ob ich schon mit Jesus lebe. Dieser Auftrag steht jeden Tag: Liebe Gott von ganzem Herzen. Dann fragt der Muslim: Ja, wie kann ich Allah lieben? Gott hat Issa geben. Issa, und der gibt dir den Weg zurück zu diesem Papa im Himmel, diesen Vater, den Muslime so innigst suchen. Also das war so spürbar. In Bosnien ist eben großteils muslimisch, diese Verwahrlosung, weil sie den Vater nicht kennen. Also es ist himmelschreiend. Aber was auch immer ich durchmache in meinem Leben, dieses Gebot steht jeden Tag. Ob ich eher eine depressive Phase durchmache, ob ich himmelhoch jauchzend bin, ob gerade Erfolg oder Misserfolg im Leben steht, egal was ansteht, dieses Gebot, Gott zu lieben, gilt jeden Tag. Das ist eine Einladung. Gebote klingen bei uns immer so ein bisschen negativ. Wenn man das Alte Testament sieht oder kurz nach der Schöpfung oder bei Mose das anschaut, das sind immer die Wege, wo Gott uns zum Leben bringt und wo uns am besten tut. Und offensichtlich ist dieses Gebot, das entscheidende Gebot, dass es uns wohl tut, uns gut geht, im weitesten Sinne. Gott lieben, jeden Tag. Und die Einladung ist, Die Gefahr ist, und jetzt bin ich wieder beim Einstieg, warum ich vielleicht so ein Problem habe mit dem Thema: Wenn ich in gewissen Frömmigkeitsstilen aufwachse, habe ich das Gefühl, dass Gott zu lieben dann genau nur so funktioniert und nicht anders. Bin ich jetzt eher wie bei uns im charismatischen Umfeld aufgewachsen, dann heißt Gott lieben, ich muss im Lobpreis eben Jesus spüren oder irgendwas mitkriegen. Ich kann euch versichern, ich spüre die meiste Zeit gar nichts. Und trotzdem gilt das Gebot von Jesus, dass ich Gott liebe. Vielleicht muss ich nur irgendeinen anderen Stil finden oder eine andere Liebessprache finden. Vielleicht schenkt es Gott einmal. Das kann ja sein. Wir sind lernfähig. Wir gehen Phasen durch. Aber die Gefahr ist, dass wenn ich dann in so einer Gemeinde lande und das nicht meine Sprache ist, dass man denkt: Boah, ich bin kein Christ oder ich kriege das nicht auf die Reihe. Es gibt andere Frömmigkeitsstile, wo sehr vehement eingefordert wird, dass du deine stille Zeit hältst. Und da ist fast das ganze christliche Leben so überschrieben mit dem: Halte deine stille Zeit. Und das ist eine gute Sache, logisch. kommt aus dem Wort Gottes. Es ist zwar nur ein kleiner Teil, weil es ist eigentlich nur vom Alten Testament rausgenommen, wo der David sagt, oder Gott im David, glaube ich, und im Josua auffordert, meine Zeit, peinlich, Reinhard, hilf mir, forsche täglich in der Schrift, oder ich habe dein Wort täglich vor Augen, und aus dem leitet man dann die stille Zeit ab. Es ist ja hochspannend im Neuen Testament. Ja, die stille Zeit, also dass ich in der Früh eben diese halbe Stunde mir Zeit nehme, das sind alles gute Dinge. Ich will euch nur den Fokus drauf legen, dann schaffe ich das nicht, weil, ich weiß nicht, um 5 in der Früh aufstehen muss, um 6, und manche sind eigentlich solche Morgenmuffeln, die schaffen das nicht, nie im Leben. Und dann kommt plötzlich eine Gesetzmäßigkeit rein, so eine Gesetzlichkeit rein. Wenn ich das nicht erfülle, dann ist mit Gott, dann ist es vorbei. Dann bin ich eben kein guter Christ mehr, dann lasse ich es ganz bleiben. Und dabei sind es nur einzelne Aspekte, oder ich glaube fast, dass es vielleicht Phasen sind von Möglichkeiten, wie ich Gott liebe. Das Gebot bleibt immer stehen, aber es wird sich vielleicht ändern und wechseln. Und ich möchte euch der Gary L. Thomas, 9 Wege Gott zu lieben, ich möchte euch diese 9 Möglichkeiten Gott zu lieben so als Überschriften mal darstellen oder darbringen. Nebenbemerkung, ich hoffe, ihr merkt es, dass ich so ein bisschen provozieren möchte. Nichts ist schlimmer als eine langweilige Predigt am Sonntag. Und darum muss man manchmal vielleicht ein bisschen übertreiben, die eine Richtung, dass man ein bisschen aufwacht und sie vielleicht irgendwas mitnimmt. Also es immer mit Maß und Ziel zu genießen, was ich da bringe. Aber diese 9 Wege, das sind eine Einladung an uns, Gott zu lieben. Und ich finde das eine schöne Geschichte. Es war ziemlich sinnlos, meine Aufzeichnungen da, weil sie eigentlich eh nicht benutze. Aber da habe ich was aufgeschrieben, das gefällt mir sehr gut. Es gibt eben sehr viele Wege, Gott zu lieben. Mehr Wege heißt mehr Möglichkeiten, Gott die Liebe auszudrücken. Das heißt, dass am Ende mehr Liebe da ist, bei mir und bei uns allen. Mehr Liebe heißt, dass mehr Gehorsam möglich ist und mehr Gehorsam sein wird. Mehr Gehorsam wird mehr vom Reich Gottes ermöglichen. Und das ist doch eine coole Rechnung. Mehr Liebe, mehr Gehorsam, mehr Frucht, mehr vom Reich Gottes. Super. Und jetzt diese 9 Möglichkeiten oder 9 Wege, Gott zu lieben. Ich schreibe euch diese Typen auf mit meiner wunderbaren Schrift. Und das Erste, das er erwähnt, ist der Naturtyp. Das sind Menschen, also wir haben heute, glaube ich, schon so jemanden gehört und erlebt, wo ich so eine leise Vermutung habe, dass zumindest ein Teil von diesem Typ sein könnte, wenn habt's aufpasst. Wart schon munter. Das sind Menschen, die also unglaublich aufleben, wenn sie eben durch die Natur marschieren. Ich bin, glaube ich, oder ganz sicher genauso. Also wenn ich endlich, wenn ich losgelassen werde zum Beten, dann stürme ich eigentlich sofort in die Natur. Allein im Wald, in den Bergen oder wo auch immer, und da kriege ich irrsinnig viel Kraft. Jetzt Nähe von Jesus zu spüren, das müsst ihr selber beurteilen, das kann ich von mir nicht behaupten. Vielleicht ist bei mir auch noch irgendwas krumm, vielleicht werde ich es im Himmel erleben, ich weiß es nicht, aber das tut mir gut. Und das sind Menschen, die halten es eigentlich nicht aus und am Sonntag eingesperrt sein in einem Gottesdienstraum, dann Lieder zu singen, und die würden am liebsten eben in die Natur rausmarschieren. Und seine Einladung ist, Dann tu das, dann erlebe Gott auf diese Art und Weise und liebe Gott, indem du eben die Natur und die Schöpfung siehst. Er erwähnt dann immer, also er stellt dann Fragen, bist du lieber in der Natur als eben mit anderen Menschen und so weiter, und um deinen Typ zu erkennen. Er erwähnt dann auch immer Gefahren. Große Gefahr ist natürlich, dass Menschen, die Gott nicht wirklich kennen, dann die Schöpfung mit dem Schöpfer verwechseln. Das kann alles zum Götzendienst werden. Alle 9 Punkte, die er erwähnt, kann zum Götzendienst werden in dem Sinn, dass ich nicht Gott liebe, sondern irgendetwas, was er geschaffen hat, oder eine Unterform von dem, um was es eigentlich geht. Und dass ich die Schöpfung anbete statt den Schöpfer. Das ist also, sei nur so eingestreut. Das ist aber bei allen neuen Typen irgendwo der Fall. Also der Naturtyp. Der zweite, den er erwähnt, ist der sinnliche Typ. Ich schreibe gleich den dritten Typen auf, weil in meinen Augen das sehr nahe beisammen liegt. Der dritte Typ ist der traditionalistische Typ. Traditionalist. Oje, Traditionalist. Ah, stimmt das? Traditionalist. Der traditionalistische Typ. Der sinnliche Typ ist jemand, der Gott liebt mit allen seinen Sinnen. Der Gott erlebt in der Schönheit, in der Architektur, in der klassischen Musik, in der Liturgie. Und da ist der Link zum traditionalistischen Typen. Er sagt, er hat eben Menschen kennengelernt, die Gott erleben, eben genau in dieser Liturgie, die sich verbunden fühlen. Mit Jahrhunderten die gleichen Gebete zu beten, das stärkt seinen Glauben ungemein. Der ist eher in einer freien Gemeinde zum Glauben gekommen und hat gemerkt, das war gut, dass er Gott findet, aber es hat ihn nicht am Glauben gehalten, weil dieses Chaos, dieses Durcheinander zu viel war. Ich habe einige Leute kennengelernt, das ist jetzt, ich hoffe, ihr versteht, das ist keine Kritik jetzt an uns, aber die mir gefeedbackt haben, also die Cornerstone sind ganz liebe, sind ganz liebe Leute, aber dieser Gottesdienst, also dieses Chaos, dieses Lachen und das Durcheinander, nein, um Himmels Willen, ich brauche was Geradlinigeres, also ich brauche was Liturgischeres. Und das sind traditionalistische Typen. Für mich verschwimmt das ein bisschen, sinnlich eben mit Weihrauch, also das, was auslöst, mir löscht es ziemlich ab, weil. Aber es ist biblisch, in der Offenbarung wird es mit Weihrauch eben verglichen. Also ja, wenn jemand traditionalistischer Typ ist und bevor er eben Gott gar nicht liebt, dann um Himmels Willen, dann sollte man so einen Menschen ermöglichen, dass er das auslebt, dass er auf diese Weise Gott liebt. Dann gibt es als nächster Typ den asketischen Typen. Ihr werdet es auch schnell merken, dass im Laufe der Kirchengeschichte sämtliche Klostergründungen, neue Klöster waren das, was ab Luther neue Strömungen und Gemeinden waren. Also diese Erneuerungsbewegungen hat es durch die ganze Kirchengeschichte gegeben. Früher haben sie Klöster gegründet und gehofft, dass sie nicht aus der katholischen Kirche ausgeschossen werden. Das war immer so eine ganz knappe Geschichte manchmal. Der Franz von Assisi, das war jemand, der erkannt hat, er kann Gott nicht lieben in dem Reichtum, wo er aufgewachsen ist. Er braucht die Askese, er braucht eben dieser Bettelorden, diese Armut, diese Einfachheit, Schlichtheit. Den lenken jede pompöse Geschichte, lenkt ihn ab, Gott zu lieben und Gott anzubeten. Der braucht die Einfachheit, die Schlichtheit, das asketische Leben, Ruhe. Der Blick von asketischen Typen ist meist nach innen gerichtet und weniger nach außen. Und dann ist logisch, also das Gegenstück zum asketischen Typen ist der aktivistische Typ. Euch ist auch klar, was so die Lieblingsbibelstellen sind von diesen einzelnen Leuten, vom Asketischen bzw. vom Kontemplativen, da kommen wir nachher dazu, ist natürlich die Maria, die zu Füßen von Jesus sitzt. Bei den aktivistischen Typen, die lieben natürlich die Bibelstelle Jesus im Tempel, wo er die Wechseltische umschmeißt und wo er eben sich einsetzt für Gott. Das können dann Menschen sein, die jetzt sehr ins Soziale reingehen, die sozial kämpfen, die sagen, Gott ist gerecht und die für soziale Gerechtigkeit in dieser Welt kämpfen. Das können ganz stark evangelistische Menschen sein. Auf jeden Fall ist die Betonung auf dem Tun. Ich liebe Gott, wenn ich etwas für ihn tue. Und ihr werdet schnell merken, dass die einzelnen Typen sich gegenseitig nicht unbedingt immer so schätzen. Oder sagen, wie kann der Gott lieben, wenn der nichts tut? nicht, würde der aktivistische Typ sagen. Die sitzen alle faul auf dem Hintern, der tut da vor sich hin meditieren, der eine stapft in der Natur umherum, statt dass er was für Gott macht. Was soll denn das? Also es ist immer so, es ist unglaublich, wir sind so unterschiedlich geschaffen und dann bilden wir uns ein, dass es wirklich nur die eine Art und Weise gibt, wie man Gott lieben kann. Das ist eigentlich unglaublich. Ja, sehr naheliegend vom dem aktivistischen Typen, für ihn ist Gott zu lieben, etwas für ihn zu tun. Das, was ich von einem anderen Buch mitnehme, bin ich schon zu lang? Nein, geht noch. Das, was ich von Christian Schwarz mitnehme, dem seine Herausforderung war, das glaube ich auch. Ich möchte es schon an dieser Stelle nochmal sagen. Ich glaube, dass unsere Einladung ist, dass wir im Laufe unseres Lebens mehr Liebessprachen kennenlernen. Vielleicht, dass ich die eine oder andere einfach mal ausprobiere oder sage, okay, jetzt ist das Asketische dran oder dann ist wieder was anderes dran. Sich nicht festzulegen und sagen, nur so kann ich Gott leben, sondern dass ich eben mehr kennenlerne oder dass es auch dieser Phase meines Lebens entspricht. Der nächste ist der fürsorgliche Typ. Der fürsorgliche Typ. Ist Enneagramm-mäßig gesprochen der Zweier, der Helfer, der liebt Gott, indem er sich um den Nächsten kümmert. Der liebt Gott, indem er für andere etwas tut und ihnen dient. Da kommt auch das Pastorherz hervor. Pastoren werden Gott anders lieben wie Evangelisten, werden Gott anders lieben wie Propheten, werden Gott anders lieben wie Apostel. Also das ist nochmal eine andere Dimension, die ich da drin sehe, dass das verschiedene Zugänge sind. Aber das sind die Pastoren, die lieben Gott, indem sie sich für andere kümmern. Und es ist völlig klar, dass diese Christen wenig Verständnis haben, jetzt für andere Formen Gott zu lieben, wenn die nicht den anderen dienen. Sagen, wie kannst du Gott lieben und nichts für den Nächsten machen? Das herausragende Beispiel, das er erwähnt, ist Mutter Teresa mit ihrem berühmten Ausspruch, Nächstenliebe ist erst dann echte Liebe, wenn sie wehtut. Oder den Nächsten lieben, bis es wehtut. Und es ist interessant, dass die Nächsten zu ihr sind, also ihre Mitarbeiterinnen, berichten, dass da drin ein, also ich glaube, sie lebt ja nicht mehr, oder? Nein, sie lebt schon lange nicht mehr. Dass da ein militantes Regime geherrscht hat. Uiuiui. Also, wie ist das christlich? Aber gut. Aber die Mutter Teresa hat das gelebt, Gott zu lieben, in sich um andere kümmern. Und jetzt kommen wir zu einem spannenden Punkt, weil das ist nämlich interessanterweise, nein, erst der übernächste, macht nichts. Der enthusiastische Typ, das nächste. Enthusiastische Typ. Welcher Frömmigkeitsrichtung wird das am ehesten entsprechen? Das sind die klassisch-typischen Charismatiker, die Gott erleben im tollen Lobpreis, in Feste feiern, in Fröhlichkeit, im Amen rufen, im Tanzen und Springen für den Herrn. Das kann natürlich seine Berechtigung haben. Einfach dieses fröhliche Feiern, Gott feiern und erleben im Lobpreis. Enthusiastische Typ. Das kann natürlich auch dran sein. Jetzt kann ich nicht mehr dazu. Vorletzte Typ ist der kontemplative Typ. Kontemplation, lateinisch. Das ist interessanterweise der einzige Typ, der eigentlich 100% unserem Thema entspricht. Das ist kirchengeschichtlich, sind die Menschen, die genau das betonen, diese Intimität mit Jesus. Die sagen, Gott zu lieben heißt, mit Jesus intim zu sein. Das sind die Mystiker in der Kirchengeschichte oder auch bei uns. Ich habe eigentlich auch mystische Ader, also eigentlich müsste ich da mehr davon haben oder erleben, oder ich kann das jetzt langsam mehr ausleben, aber das sind die kontemplativen Typen. Ist auch interessant, dass das im Laufe der Kirchengeschichte erst so richtig im Mittelalter aufgekommen ist. Das ist ein ganz lieber Freund von mir, der Bernhard von Clairvaux, deswegen, weil ich eine Arbeit geschrieben habe über ihn, der ist mir aufgefallen, weil unser Kirchengeschichtsprofessor so in einem Nebensatz erwähnt hat, ja, und übrigens wird von ihm berichtet, dass, also werden von ihm viele Wunder und Heilungen berichtet. Aber mehr so in Form von Mythen oder Geschichten, was man halt so erzählt hat. Da bin ich hellhörig geworden und auch das interessiert mich jetzt aber. Dann habe ich mich da ein bisschen rein vertieft und es ist unglaublich. Dieser Bernhard von Clairvaux, um 1000 hat er gelebt, wäre ein klassischer Pfingstler gewesen. Das war ein John Wimber hoch 3. Das ist unfassbar, was von dem berichtet wird. Und es ist schon interessant, dass dieser Bernhard von Clairvaux war quasi der Begründer oder Erfinder der sogenannten Jesus-Mime. Das war der Erste, der so richtig Jesus-Liebeslieder gedichtet hat und geschrieben hat. Oder der Jesus als Bräutigam verherrlicht hat und da eine unheimlich dichte Literatur von sich gegeben hat. Das Spannende ist, dass er das nicht aus dem Neuen Testament hat, sondern aus dem Alten Testament, nämlich aus dem Hohelied. Und er hat 100% das Hohelied auf Jesus übertragen. Eine spannende Geschichte. Also Bernhard von Clairvaux, mir sehr sympathisch, ganz, ganz tolle Geschichte. Das sind Menschen, die nach der reinsten, tiefsten, strahlendsten Liebe suchen. Und ihr merkt schon, dass natürlich gewisse Aspekte von dem allem auch unser Auftrag ist. Es ist ja nicht so, dass es jetzt nur die kontemplativen Christen tun sollen. Aber das ist eben eine Herausforderung. Und der letzte, was fällt euch noch? Sehr naheliegend. Eins fällt noch. Ein Typ, der mir sehr nahe ist, den ich liebe. Wie? Das wäre eher kontemplativ. Genau. Ja. Der intellektuelle Typ, der Mensch, der verstehen will, der forschen will, der am ehesten Gott liebt, wenn er eine neue Erkenntnis hat, etwas erkennt, etwas von Gott versteht und dort drin aufgeht und aufblüht. Und es liebt. Das wird natürlich der Zugang eines Lehrers sein. Auch ich liebe das. Ob mich dabei jetzt Jesus näher fühle, ich weiß es nicht. Es begeistert mich. Das merkt man und das ist eine gute Geschichte. Zusammenfassung von diesen Typen ist, noch einmal, ich glaube, dass wir in unserem Leben Phasen durchgehen, dass dieser Auftrag von Jesus, Gott zu lieben, jeden Tag gilt, egal wo ich stehe, wie es mir geht, ob ich gerade durch tiefe Phasen oder Hochphasen durchmarschiere, aber dass dieser Auftrag gilt und dass ich mich inspirieren lasse, durch verschiedenste Arten Gott zu leben. Es gibt so, und das sind ja nur 9 Beispiele, ich glaube, dass man da noch viel mehr erwähnen kann, unseren Horizont zu weiten, dass es mehr Möglichkeiten gibt, Gott zu leben. So, jetzt haben wir mit einer kleinen Provokation begonnen und ich werde enden mit einer noch viel größeren Herausforderung. Das ist etwas, das mir so noch gar nicht wirklich bewusst gewesen ist. Das ist etwas, das mit dem zu tun hat, was mich die letzten 2-3 Jahre enorm beschäftigt. Und ich möchte enden mit der Bibelstelle aus Matthäus 28. Es geht ja um Intimität. Ich hätte euch die Definition vorlesen können, aber es ist nicht so spannend. Da geht es sehr viel um Nähe, also laut Duden ist Intimität der vom Rand entfernteste Ort. Also ganz in der Mitte. Also, ja, also. Auf jeden Fall hat Intimität sehr viel mit Nähe zu tun. Also ich glaube, da würden alle übereinstimmen. Nahe sein. Und es gibt eine Bibelstelle, wo Jesus uns explizit verspricht, dass er uns nahe ist. Und das ist im Missionsbefehl am Ende. Ich lese euch das vor, Matthäus 28. Ihr kennt diese Bibelstellen oder diese Bibelstelle. Aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie geschickt hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, Ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Ich weiß nicht mehr, von wem ich das gehört habe. Ich bilde mir ein, es war vom Yin Kai. Also das ist in einem ganzen Dunstkreis, wo mich beschäftigt. Das würde den Rahmen sprengen. Es geht da um Geschichten, dass Jesus oder Gott dabei ist, das Gesicht seiner Gemeinde komplett zu verändern, dass es nicht mehr wiederzuerkennen ist. Das hat mit organischer Gemeinde zu tun oder mit sich selbst multiplizierenden Jüngerschaftsbewegungen, wo die Yin Kai drin ist, einer der bedeutendsten Vertreter, was überhaupt momentan am Laufen ist. Und im Zuge dieser Geschichte, wo der erzählt hat, was die in China erlebt haben, hat er diese Bibelstelle erwähnt. Und das hat mich also schon ziemlich von die Socken kaut und an etwas erinnert. Er hat gemeint, Jesus verspricht hier, uns nahe zu sein. Und siehe, ich bin bei euch bis an das Ende der Welt. Und er hat gemeint, auf Moment einmal, da stehen tut, hingehend, das ist eine Konjunktivkonstruktion, hingehend, also indem ich gehe, nicht Wort, nicht komm, sondern hingehend, Macht zu Jüngern. Wie macht man zu Jüngern? Indem ihr sie alles lehrt und sie tauft. Also hingehend. Und er hat einen Schluss gemacht, den ich so eigentlich für mich noch nie gemacht habe. Und das ist total herausfordernd. Er hat gesagt, es gibt so viele Christen, die Jesus erleben wollen. Also Jesus nahe sein wollen. Und in diesem Missionsbefehl sagt er, er ist sich nicht sicher, dass wenn ich nicht gehe, dass dieser Zuspruch, dass Jesus mir nahe ist, wirklich gilt. Hingehend werde ich bei euch sein. Im Markus-Evangelium schließt es ja ähnlich, dass dort berichtet wird, dass die Zeichen und Wunder mitfolgen. Also im Gehen passieren die Zeichen und Wunder und das bestätigt die Christen und dass Jesus mit ihnen ist, dass der Heilige Geist mit ihnen ist. Und dass wir uns nicht wundern müssen, dass wenn wir nichts erleben, weil wir nicht gehen, und das Maß, wie weit dann Jesus wirklich mit uns ist. Ich meine, ich glaube persönlich, dass Jesus immer mit uns ist, weil der Heilige Geist in mir wohnt. Aber da geht es jetzt mehr um die Gemeinschaft oder uns als Ganzes. Und ich möchte euch erinnern, mit dem möchte ich schließen, als Einladung, weil ich finde das total cool. Also weil dann gilt ja der Umkehrschluss auch, dass wenn ich gehe, wie auch immer das aussieht, das wird dann so individuell aussehen, wie diese ganzen Typen Gott zu lieben. Also das Gehen heißt jetzt nicht für jeden genau das Gleiche, um Himmels Willen. Das ist für jeden ganz eigen. Was das für dich heißt, vielleicht machen wir ganz kurze Stille, dass jeder hinhören kann, was der Heilige Geist dir sagt, was für dich dieses Gehen bedeutet und was dann sein kann, dass Jesus mir nahe ist. Aber es ist eben diese Einladung, dass wenn ich gehe, dass Jesus mir dann nahe ist. Und das möchte ich endlich erleben. Das finde ich voll cool. Ich möchte euch erinnern, dass die müssen wir wieder helfen mit den Jahreszahlen, habe ich es nicht so. Die Annie Bertsch, das ist das, was eigentlich Nina noch vorher, mich dann später oder jetzt wieder neu, total geflasht hat oder das, was ich am meisten mitgenommen habe. Die Annie Bertsch damals bei diesem Seminar, wo der Flori da war, den ich eingeladen habe, wo die Annie mitgekommen ist. Und die Annie hat erzählt, dass sie auch eine Zeit gehabt hat, wo sie sehr gesucht hat, wie sie Gott endlich folgen kann. Sie war immer Hausfrau und Mutter und ihr Mann war der große Berufene und sie ist daheim gesessen und nicht gewusst, was sie endlich tun soll. Und da ist sie sehr niedergeschmettert, sehr niedergedrückt, depressiv gewesen und hat dann angefangen, einfach sich Gott auszusetzen und Wort Gottes zu lesen, Bibel zu lesen. Und eines Tages hat sie dann irgendwie gespürt, wie dann Gott angefangen hat, dass sie dann die Zehenspitzen gefüllt waren. Mir ist jetzt fragen, ob sie vorher schon viel von Jesus Nähe gespürt hat. Das würde mich interessieren. Auf jeden Fall hat sie dann gemerkt, total strange, dass das eben die Füße bedeckt. Und hat sie weitergelesen, das ist dann über Wochen so gegangen und sie hat gemerkt, wie das immer weiter aufsteigt. Und sie ist dann so richtig angefüllt worden und irgendwann hat sie gemerkt, jetzt ist sie bis über den Kopf gefüllt. Also jetzt hat Gott das abgeschlossen, jetzt gefüllt. Und dann hat sich ergeben, dass ihr Gemeindepastor gekommen ist. Das war damals eine FEG, das ist eine evangelikale Gemeinde, die eigentlich solche Sachen jetzt nicht so lehrt oder dass es überhaupt geben kann. Auf jeden Fall kommt der Pastor und sagt, hallo Anne, und will ihr die Hand geben. Und sie gibt ihm die Hand, bumm, und den haut es fast um. Und sagt, was ist mit dir los? Ja, sagt sie, sie ist so gefüllt. Also da ist irgendwie Kraft Gottes da. Und im Zuge dessen, wo sie so gefüllt worden ist, hat Gott ihr eine Bibelstelle aufgeschlüsselt. Und das war die Bibelstelle aus dem Hohelied, wo Jesus, oder ja, ich sage jetzt auch Jesus, also dort steht der Liebhaber. Aber ich glaube, dass es wirklich stimmt, dass nicht nur der Liebhaber gemeint ist, sondern dass es tatsächlich auch Jesus ist. Und dort steht, dass der Bräutigam Jesus an der Tür klopft, bei der Braut. Die Braut ist drinnen im Raum, im Haus, in der Gemeinde. Und dass der Bräutigam draußen an der Tür klopft. Und sie hat es prophetisch gesehen, dass eine Zeit kommen wird, wo Jesus vor der Tür steht und sagt, komm. Und die Braut zögert und als sie vor die Tür tritt, ist Jesus nicht mehr da. Und sie hat es interpretiert, dass eine Zeit kommen wird, wo Jesus sich quasi nicht mehr herinnen oder in der Gemeinde oder in den Gemeinden, in den Gemäuern finden lassen wird, sondern draußen. Draußen, dann sucht sie ihn, bis sie ihn findet. Und das ist, also, ja, diese Einladung, also ich finde das total faszinierend, weil sie das genau auch mit dieser Matthäus 28 Stelle deckt, mit diesem Missionsbefehl, hingehend verspreche ich, ich werde bei euch sein. Und ich werde diese Dinge sehen. Aber es ist eben gekoppelt an diesen Auftrag, diesen großen Auftrag, wo wir alle gemeinsam mit allen unseren Typen, mit unserem Auftrag, ich persönlich Gott zu lieben, drinstehen, aber eben hinzugehen und diese Liebe Gottes weiterzutragen. Und dann zu schauen, boah, wie kann es ausschauen, dass Jesus mir nahe ist und was kann das sein? Ich würde vorschlagen, dass wir ganz kurz oder kurz Stille halten und jeder für sich fragt, was das sein kann, dieses Hingehen, dieses Gehen und wie Jesus mir da nahe sein kann. Ich schließe dann ab mit dem Gebet.